Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ich habe euch heute einen Vers mitgebracht, einen weiteren Vers aus dem Vater Unser, wo es heißt: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Ich lese es nochmal, gerade auch weil es so warm ist. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, Vergangenheit, die an uns schuldig geworden sind. Und ich weiß nicht, was du denkst, wenn du diese Bitte hörst. Also mir fallen da Menschen ein, bei denen es mir richtig schwer fällt, denen zu vergeben. Geht's dir vielleicht auch so? Und ich bin sicher, wenn ich euch von diesen Menschen jetzt erzählen würde, was die mir angetan haben, dann würdet ihr sagen, klar, Uli, das ist wirklich hundsgemein, was die machen. Logisch, oder? Ist ja klar. Auch schon deswegen, weil ich es euch so erzähle, dass es so klingen wird. Und ich finde, es gibt Menschen darunter, die verdienen sogar einen Orden. Nämlich mieseste Mitmenschen in Ulis Orbit. Und wenn ich Orden verleihen könnte, denen würde ich den verleihen. Und wenn ich nur daran denke, könnte ich mich schon wieder aufregen. Und ich denke, Mann, ey, was sind das nur für schwierige Charaktere? Und denen soll ich vergeben? Naja, und dann ist mir eingefallen, es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, aus denen heraus Menschen ihr Denken verändern, was sie so zum Nachdenken bringt. Und ich habe mir Folgendes überlegt, ich bin ja von Haus aus Dachdecker, und von daher habe ich immer auch so eine Dachlatte zur Hand. Und ich habe mir so überlegt, vielleicht würde bei diesen Menschen so eine einschlägige Erfahrung das Denken verändern und sie auch einfach vergebungsbereiter machen. Okay, ich merke schon, ihr seid nicht so dafür. Ne? Ich habe es auch tatsächlich dann doch nicht ernsthaft erwogen. Aber was bei mir für eine einschlägige Erfahrung gesorgt hat, sind die beiden Verse, die später noch im Vater Unser folgen. Und die möchte ich euch auch noch mal vorlesen. Genau, vielleicht kann jemand mal gucken, genau, das, vielleicht die woanders Schatten finden oder wie auch immer. Genau. Dankeschön. Auf alle Fälle heißt es dort in den Versen 14 und 15 im Vater Unser: Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Letztlich ist das genau das Gleiche, oder? Nur ein bisschen ausführlicher. Es bedeutet doch, bedeutet das nicht auch, dass Jesus am Ende mir nur dann vergibt, wenn ich denen vergebe, die mir Böses angetan haben? Also mit anderen Worten, wenn ich das mit der Vergebung bei diesen Menschen nicht hinkriege, dann ist meine Vergebung auch futsch. Dann wird das nichts mit der Vergebung für mich. Dann ist die Geschichte. Das ist erstmal harter Tobak, finde ich, oder? Und zu dieser Frage hat Jesus, der Sohn Gottes, als er damals auf der Erde war, auch noch gleich eine Geschichte erzählt, um das deutlich zu machen, was er meint. Anlass für diese Geschichte war, dass Petrus ihn gefragt hat, wahrscheinlich hatte er auch solche Freunde in seinem Umfeld wie ich, dass er gefragt hat: Herr, wie oft muss ich diesem Chaoten vergeben? Also er hat Mitmenschen gesagt, aber freie Übersetzung von mir. Wie oft muss ich denen vergeben? Und jetzt sagt Jesus: Nein, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? Reicht 7-mal? Nein, antwortete Jesus, 70-mal 7-mal. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hat, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Und da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende: Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit die Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm auf die Knie, vor ihm nieder und bat ihn: Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde dir ja auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm alle seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem seiner Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete. Und er packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht dazu bereit. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schuld erlassen hatte, und sagte zu ihm: Du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so ich mit dir Mitleid hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Hey, ihr Lieben, und da haben wir das dritte Mal schwarz auf weiß, wie du mit den anderen umgehst, geht Gott mit dir um. Und das, finde ich, haut rein. Vergibst du deinen Mitmenschen nicht, vergibt Gott dir auch nicht. Und ich frage mich ernsthaft und besorgt, wie soll das gehen? Jesus, bist du wirklich so hart? Keiner weiß doch besser als du, wie das mit meinen miesesten Mitmenschen in meinem Orbit bestellt ist. Niemand kennt die Kameraden besser als du und niemand weiß besser als du, was die mir angetan haben. Und du vergibst mir meine Schuld nur, wenn ich denen vergebe? Und wenn ich das nicht mache, dann rechnest du mir meine Schuld auch wieder neu zu? Vielleicht kommen dir ganz ähnliche Gedanken. Und vielleicht kriegst du auch so ein bisschen Schnappatmung. Aber lass uns nochmal auf die einleitenden Worte Jesu zu diesem Gebet, das wir angucken, dieses Vaterunser, lass uns nochmal auf diese einleitenden Worte achten. Jesus fordert uns dazu auf, beim Beten nicht zu heucheln. In Israel gab es ja so feste Gebetszeiten und diese Gebetszeiten waren ortsunabhängig einzuhalten. Warum? Weil man gesagt hat, das ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis zu Gott. Gut, wenn wir uns zu Gott bekennen, das ist ja das, was Gott sich wünscht. Das ist ja was Gutes. Also das war sicherlich nicht der Kritikpunkt Jesu am Beginn dieses Gebetes. Aber es gab Leute, die sind zu diesen Gebetszeiten ganz bewusst in die Synagoge gegangen, haben sich wahrscheinlich auch so ein bisschen dorthin gestellt, wo man gut gucken konnte. Andere haben sich an Straßenecken gestellt, natürlich so, dass der Verkehr weiter fließen konnte und sie nicht Verkehrsopfer wurden, aber doch, dass sie gut gesehen wurden. Das war ihnen schon wichtig. Und dann haben sie dort formal gebetet. Aber ihr Herz war nicht bei Gott. Sondern ihr Herz war, welchen Eindruck mache ich denn hier bei den Menschen? Und ihre Botschaft war, seht her, wie fromm wir sind. Wir beten hier und jetzt in aller Öffentlichkeit mitten auf der Straße. Ihr Herz war also bei den Mitmenschen. Um noch genauer zu sein, eigentlich bei sich selbst. Denn es ging darum, dass sie sich gut präsentierten. Zumindest war das so ein Teilbereich. Ihr Herz war nicht ungeteilt bei Gott, sondern sie waren auf die Bewunderung ihrer Mitmenschen aus angesichts ihrer großartigen Frömmigkeit. Und deswegen empfiehlt Jesus beim Gebet das stille Kämmerlein, also diesen Ort, der abgeschieden ist. Ein Raum, in dem sie ganz für sich sein konnten, wo eben ihre ganze Aufmerksamkeit nicht auf die Menschen um sie herum gelenkt war, sondern wo sie einfach für sich im Zimmer saßen und dort gebetet haben. Jesus sagt, macht das, damit ihr ungeteilten Herzens euch auf Gott konzentrieren könnt. Jesus hat nichts gegen ein öffentliches Gebet. Er selber hat auch öffentlich gebetet. Es geht also nicht darum, Gebetsgemeinschaften oder sowas anzuklagen. Das ist gar nicht sein Thema. Jesus hat öffentlich gebetet bei der Auferweckung seines Freundes Lazarus. Er hat öffentlich am Kreuz gebetet. Das ist nicht das Thema, sondern die Frage ist, wo ist mein Herz? Wohin geht meine Aufmerksamkeit? Und Jesus empfiehlt diese Abgeschiedenheit, damit wir weniger abgelenkt sind, wenn wir beten. Und Jesus sagt, dass der Vater im Himmel, der ins Verborgene, in diese Abgeschiedenheit hinein sieht, es uns vergelten wird. Womit denn? Mit Zweisamkeit. Ungestörte Zeit mit dir. Aber dazu ist es nötig, dass auch du, dass auch wir diese Zweisamkeit suchen. Ungestörte Zeit mit unserem Vater im Himmel. Dass alle Sehnsucht nach eigener Ehre, nach eigenem Ruhm, nach allem, was mit mir irgendwie zusammenhängen könnte, schweigt. Und dass mein Herz wirklich sagt, Gott, du allein, auf dich blicke ich jetzt. Warum? Weil Gott das braucht? Glaube ich nicht. Aber wir brauchen Gott, ganz bestimmt. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Jesus lehrte seine Jünger dieses Gebet interessanterweise ja schon, bevor er für die Schuld aller Menschen zu aller Zeiten dann am Kreuz starb. Was war das Problem der frommen Leute damals vor seiner Kreuzigung? Meiner Ansicht nach diese Haltung, die sie an den Tag legten. Dass sie sagten, wir sind fromm. Seht her, wir sind Gott angenehm. Wir halten die Gebetszeiten ein, sogar mitten im Alltag auf der Straße. Wir tun, was Gott gefällt. Wir schaffen das. Mit uns ist Gott deswegen auch zufrieden. Und gerade auch für diese Leute betet Jesus am Kreuz öffentlich: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus beklagt hier den Bruch zwischen dem, was im Herzen der Leute vor sich ging und dem, was sie nach außen hin zur Schau stellten. Dem Bruch also zwischen Herz und Handeln. Im Handeln ach so fromm, doch im Herzen ach so weit entfernt von Gott. Aber genau das wollte Jesus schon damals vor seinem Tod am Kreuz bei den Leuten wirklich zusammenhalten. Genau das will Jesus auch seit seinem Kreuz, seit seiner Auferstehung bei uns, die wir quasi auf der anderen Seite des Kreuzes stehen, zusammenhalten. Herz und Handeln. Jenseits des Kreuzes stand den Leuten damals ihre Selbstgerechtigkeit im Weg. Kann es sein, dass uns diesseits des Kreuzes unser Verständnis von einer billigen Gnade im Weg steht? Für Jesus ist unser Neuanfang mit Gott nicht möglich, ohne auch einen Neuanfang mit unseren Mitmenschen. Du kannst von Jesus keine Vergebung erwarten, wenn du nicht selber bereit bist, denen zu vergeben, die dich verletzt haben, die dir übel mitgespielt haben, dich hintergangen oder gar betrogen haben, sich auf deine Kosten bereichert haben, sei es an Ruhm und Ehre, oder Geld, oder Gut, oder was es auch sonst noch ist. Ich wollte das mal deutlich machen mit so einem Schmetterling, den ich euch mitgebracht habe. Du kannst dich nicht als Schmetterling in Richtung Gott oder Jesus aufschwingen, wenn dich deine eigene Unversöhnlichkeit an der Erde festtackert. Das wird nichts. Das sind keine Startvoraussetzungen. Du wirst dich niemals in geistliche Höhen erheben können, wenn deine Unversöhnlichkeit dich letztlich hier auf Erden festtackert. Für Jesus ist es undenkbar, dass du mit ihm tatsächlich geistliche Erfahrungen machst und Vergebung erlebst, wenn du dabei im Herzen unversöhnlich bleibst und deinen Mitmenschen die Schuld nachträgst. Was im Vater unser hier mit dem Wort vergeben aus dem Griechischen wiedergegeben wird, heißt eigentlich Folgendes. Ich schaffe, dass der andere von seiner Schuld und von seiner Verpflichtung frei wird. Ich setze den anderen frei. Ich lasse ihn frei. Das ist das, was eigentlich Vergebung meint. Und Vater unser ist hier in diesem Zusammenhang auch von unseren Übertretungen die Rede, die Gott uns nur dann vergibt. Und diese Übertretung, wenn man das wörtlich mal übersetzt aus dem Grundtext, dann heißt es die Verletzung der göttlichen Gebote beziehungsweise jede Abweichung von der gültigen und hiermit also von der göttlichen Norm. Also mit anderen Worten, unser Vater im Himmel lässt dich nur aus deiner Abweichung von seiner göttlichen Norm frei, vergibt dir die, wenn du auch deinem Mitmenschen aus seiner Schuld freilässt und sie ihm vergibst. Was, denke ich in dem Moment? Und zugleich ertappe ich mich, dass ich dabei denke, ungerecht kann ich das ja nicht nennen, was mein Vater im Himmel hier mit mir macht. Eigentlich ist doch genau das gerecht. Gott geht mit mir so um, wie ich mit meinen Mitmenschen. Und mehr entdecke ich, was mein Problem jenseits des Kreuzes ist. Ich dachte, Gottes Gnade hebelt die Gerechtigkeit zu meinen Gunsten aus. Er vergibt mir, egal wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Aber so ist das nicht. Gottes Gnade hebelt die Gerechtigkeit nur bedingt aus. Beziehungsweise aushebeln ist vielleicht kein glückliches Wort. Sie übertrifft seine Gerechtigkeit nur bedingt. Gottes Gnade übertrifft sie nur bedingt, indem er mir vergibt, obwohl ich schuldig geworden bin. Vergebung ist nicht die gerechte Antwort auf Schuld, sondern das ist Gnade, dass ich das bekomme von Gott. Und Gottes Gnade erlebe ich auch, indem er mich völlig unverdient auch noch mit seinem Heiligen Geist ausstattet, wenn ich mein Leben in seine Hand lege. Auch das habe ich ja nicht verdient. Womit hätte ich Gott nötigen wollen, dass er mir seinen Heiligen Geist schenkt? Das ist Barmherzigkeit, ein unverdientes Geschenk. Gnade, eine Strafe nicht bekommen, die ich eigentlich verdient hätte. Und danach nutzt Gott seine Gnade und seine Barmherzigkeit, mit der er mich beschenkt hat, um jetzt wieder Gerechtigkeit herzustellen. Indem auch ich meinem Nächsten so vergeben soll, wie mein himmlischer Vater mir vergeben hat. Warum? Erinnerst du dich noch, was Vergebung bedeutet? Schaffen, dass der andere von Verpflichtung oder Schuld wirklich frei wird. Gott möchte, dass wir Menschen in seiner Gegenwart wirklich als Menschen leben dürfen, die er von seiner Schuld befreit hat. Und Gott möchte, dass wir als Menschen miteinander in der jeweiligen Gegenwart des anderen leben, die den anderen aus seiner Schuld herauslassen, die ihn nicht dabei behaften. Gott möchte, dass unsere Mitmenschen in unserer Gegenwart aufatmen, weil sie frei geworden sind von ihrer Schuld. Und das auf der Basis einer neuen, nämlich Gottes Gerechtigkeit. Gott liebt es, seine Menschen befreit zu sehen von ihrer Schuld ihm gegenüber und einander gegenüber. Und wisst ihr warum? Weil das Raum schafft. Weil es Raum schafft. Du wirst freigesetzt von den Gedanken des Hasses über deinen bestgehassten Menschen. Du gewinnst Zeit, weil du da nicht ständig drüber nachdenken musst. Du bist freigesetzt von der Enttäuschung über den anderen, der an dir schuldig geworden ist. Und es gibt neue Energie. Deine Gedanken werden frei, dein Herz wird leicht. Und damit frei für Neues, nämlich für Gottes Liebe, noch mehr von dieser Liebe zu empfangen und diese Liebe dann an andere weiterzugeben, Reich Gottes zu bauen, erlebbar zu machen. Wie kann das gelingen? Es kann mir auf dieser Seite des Kreuzes nur so gelingen, wie es auch den Menschen damals auf der anderen Seite des Kreuzes nur gelingen konnte. Einzig und allein mit Jesus, mit diesem Mann vom Kreuz. Jesus mit seiner göttlichen und zugleich vergebenden Kraft. Und ich sagte, je größer die Schuld in deinen Augen wiegt, die der andere dir angetan hat, umso mehr brauchst du die Kraft dessen, der dir vergeben hat, die Kraft Jesu. Und bitte ihn, dich zu befähigen, dem anderen wirklich zu vergeben. Ich erinnere nochmal an Philipper 2, Vers 13. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, also auch zu vergeben. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht, anderen zu vergeben. Also blick in diesem Moment nicht auf dich und auf dein Vermögen. Dann ist die Nummer jetzt schon zum Scheitern verurteilt. Geh ins Gebet und sag, Herr, du bist für Schuld gestorben. Deine Kraft brauche ich für meine bestgehassten Menschen. Und dabei erinnere dich, und ich erinnere mich auch nochmal zugleich an das, was wir beim Kurs Freiheit in Christus schon zu diesem Thema gelernt haben. Erinnere dich nochmal daran, erstens, vergeben hängt nicht von der Versöhnung mit dem anderen ab, sondern vergeben ist ein erster Schritt in Richtung Versöhnung. Aber er ist unabhängig von der Versöhnung. Weil vergeben ist eine Entscheidung, die du triffst vor Gott in deinem Herzen. Dass du sagst, Vater, ich vergebe diesem miesen Typen, was er mir angetan hat. Ich entscheide mich dafür, dieser Person in deiner Gegenwart freizulassen aus ihrer Schuld. Ich vergebe ihr von ganzem Herzen. Ich vergebe Willi, dass er so mies an mir gehandelt hat. Ich lasse ihn in deiner Gegenwart frei von seiner Schuld. Du wirst merken, wenn du das wirklich von Herzen sagst und nimm Jesu Kraft in Anspruch, das schaffst du nicht alleine. Aber dann wirst du merken, wie ein erster Stein von deinem Herzen fällt. Wie eine erste Erleichterung in deinem Herzen ausgelöst wird. Ein erster Schritt zur Freiheit. Und das Zweite, vergeben bedeutet nicht, Unrecht zu tolerieren. Ja, ich denke, wenn du Jesus vergeben hast, ist auch ein Gespräch mit Willi dran. Die Punkte, die da im Raum liegen, darfst du ansprechen. Ob das Willi nachher bewegen wird, anders zu handeln, liegt nicht mehr in deiner Macht. Aber es bei Willi anzusprechen, das liegt in deiner Macht. Ihm vielleicht einen Brief zu schreiben, ihm vielleicht eine SMS zu schicken, was auch immer. Aber du darfst die Dinge beim Namen nennen. Und das Dritte, vergeben meint nicht einfach vergessen, sodass du denkst, ah, wenn ich dem das jetzt vergeben habe, dann kann ich auch diese ganze Schuld vergessen. Leute, wir haben einen allwissenden Gott, sagte ich an dieser Stelle. Der vergisst auch nichts. Dann ist er nicht mehr allwissend. Aber Gott hat sich dafür entschieden, die Schuld, die er uns vergeben hat, uns nicht mehr vorzuhalten. Und das ist der Punkt, dass du sagst, Willi, das war nicht in Ordnung. Aber ich habe mich entschieden, dir zu vergeben. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir wieder Schritte aufeinander zutun können. Das ist meine Einladung an dich. Und die gebe ich jetzt in deine Hand. Du darfst entscheiden, wie du mit der Vergebung, die ich über dir ausspreche, und mit der Einladung, über die Dinge zu reden, umgehst. Das ist meine, ist deine Entscheidung. Du wirst merken, wie diese Last immer mehr von dir abfällt. Wie diese Schuld für dich selber nicht leichter wird, aber nicht mehr so erdrückend ist. Wie da plötzlich Raum zum Atmen ist. Auch plötzlich wieder Raum für Willi entsteht. Du plötzlich auch merkst, naja, ich bin auch nicht immer nur gut. Wie Barmherzigkeit da entsteht. Wie sich Dinge in deinem Herzen verändern. Und das Vierte, wer vergibt, der merkt, wie sich diese Fesseln der Unversöhnlichkeit lösen. Und erinnert ihr euch noch an die Leiter, die ich damals zu dem Thema hier aufgestellt habe, als ich diese 4 Schritte vorgestellt habe? Du wirst merken, wie sich diese Fesseln der Unversöhnlichkeit lösen und wie du dich aufschwingen kannst, deinem Herrn und Heiland entgegen. Wie dein Herz leichter wird und wie ein Stück vom Himmel von der Gesetzmäßigkeit, die im Himmel regiert, hier auf die Erde kommt. Und damit wirst du und Willi erleben, was Reich Gottes ausmacht, wie sich das anfühlt. Und ihr werdet beide aufatmen. Und ich glaube, das ist der beste Dung dann auch für Versöhnung. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.